Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender.
Schön, dass du da bist, Sascha. Ich freue mich so.
Schön, dass du auch da bist. Ich freue mich auch irgendwie.
Ich freue mich noch mehr.
Ja, es ist so richtig wohlig warm ums Herz. Ich weiß gar nicht, warum.
Also ich kann dir sagen, warum mir heute wohlig warm ums Herz war, als ich vorhin reinkam und dich gesehen habe. Du siehst stabil aus, Bruder. Also als hättest du 40 Stunden lang durchtrainiert. Du siehst aus wie ein Bulle.
Es ist tatsächlich genau das Gegenteil. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist wahrscheinlich auf die Sitzposition.
Das ist hier Massephase und so.
Absolut nicht. Also seit dem Lockdown fresse ich. Also es ist wirklich viel Essen, wenig Training, gar kein Training und Essen auch in die falsche Richtung. Aber da fällt mir ganz kurz ein witziges und auch wichtiges Meme zu ein. Kennst du dieses Meme, wo so ein Patient auf der Liege liegt und dann sagt der Doktor so: Der Patient ist stabil. Und dann sagt der Patient so: Danke, Bruder, du auch.
Voll unlustig, aber ich dachte auch Solidarität.
Ich finde es funny.
Okay.
Du wolltest gerade irgendwas sagen, ich habe dich einfach übergangen.
Ich wollte dich fragen, weil du bist ja tatsächlich jemand, der gefühlt jeden Tag Sport macht. Also zumindest habe ich das...
Wenn es geht, alle zwei Tage.
Ja, also zumindest da regelmäßig. Wie sehr schlägt das jetzt gerade auf die Psyche?
Ich habe halt diese Woche frei, deswegen geht's. Mhm. Aber es ist einfach cool nach der Frühschicht. Du hast um 12 Uhr Feierabend, du hast den Kopf noch voll mit allem möglichen Gedönse, was dir halt so in der Medienwelt begegnet. Und dann kannst du da einfach auf Durchzug stellen, den Kopf frei trainieren quasi oder auch auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad oder was weiß ich. Und das tut einfach gut. Und das fällt halt jetzt gerade weg. Aber ich sage mir dann selbst auch immer direkt im Nebensatz, ja, das ist alles Meckern auf hohem Niveau, weil es gibt Leute, die gerade ihren Job verlieren und denen es viel dreckiger geht. Deswegen, damit versuche ich mich dann wieder hochzubringen, aber es fuckt schon sehr ab. Ja.
Das Komische ist, ich gehe so nicht ins Fitnessstudio und jetzt, wo Lockdown ist, ich habe ja schon mal erwähnt, ich bin stille Teilhaberin einer Fitnessstudio-Mitgliedschaft und Mit dem Lockdown, mit dem 2. November, hatte ich das Bedürfnis, ins Fitnessstudio zu gehen.
Ja? So ticken. Menschen wollen immer das am meisten, was sie nicht haben können. So ticken sie. Aber ich möchte noch eine ganz kurze, wenn wir gerade beim Thema sind, eine ganz kurze Mini-Geschichte tatsächlich aus meinem letzten oder vorletzten Trainingstag vor dem Lockdown erzählen.
Wen interessiert, bei welcher Einheit, Sascha, leg los?
Es war tatsächlich kurz vorm Lockdown, das wollte ich halt erzählt haben. Ich habe Farid Bang im Gym getroffen. Es ist dann halt diese ganzen Fanboys, die gucken dann immer so und so. Und das Ding war, er war neben dem Gerät, hat er trainiert, wo ich halt dran wollte. So. Mhm. Und da habe ich halt so einen Adapter gesucht, um halt meine spezielle Übung auszuführen. Und habe ich halt nicht gefunden. Also bin ich halt wirklich so gefühlt 5-mal an ihm vorbeigelaufen und er hat mich halt irgendwann so angeguckt, so, ja, guck mal, ein Fanboy, der will hier die ganze Zeit an mir vorbeigehen. Dabei habe ich wirklich dieses Ding gesucht und irgendwann habe ich es dann zum Glück gefunden, mich daneben gesetzt und habe halt einfach trainiert, ohne irgendwas zu sagen. Und hat er mir nur so zugenickt, so, ja, doch, kein Fanboy, der wollte nur trainieren.
Sag mal, da werden ja auch mit Sicherheit Frauen im Fitnessstudio sein, oder?
Einer hat auch ein Foto von Weitem gemacht und das Foto war nicht von mir, es war von ihm.
Was? Ja, ja. Hat die Tomaten auf den Augen, oder was?
Farid, also wenn er es hört, er hört safe unseren Podcast.
Auf jeden Fall.
Guter Körper. Er hat auch irgendwann mal ein richtig geiles Video, das war damals noch McFit gedreht und hat er gesagt, ich verstehe diese ganzen Fitness-Influencer nicht, die meinen hier irgendwelche Powerade zu trinken. Ich trinke meine Cola Light und esse mir nach dem Training Big Mac. Und ich denke so, boah, geiler Typ, ey, du bist real.
Ja, aber machen das Sportler? Nee, oder?
Was denn?
Ja, so ein Quatsch wie danach noch, weiß ich nicht, zu Maxis zu fahren oder sowas.
Eigentlich nicht. Also ich habe da ein total schlechtes Gewissen. Ich gucke dann, dass ich danach irgendwie was Anständiges esse, was Eiweißhaltiges, Eiweißreiches. Aber es kommt bestimmt mal vor, dass man sich dann auch im Meckes verirrt.
Mittlerweile ist es, glaube ich, auch ziemlich attraktiv, als Frau ins Fitnessstudio zu gehen und auch so ein Stahlkörper sich anzutrainieren. Ich habe das Gefühl, vor 10, 15 Jahren ist das eher merkwürdig gewesen, oder?
Ach so dieses... dieses leicht Bodybuilderin-mäßige. Ja, irgendwie ist das so ein...
Sexy geworden jetzt.
Ja, so seit der 2000er, auch so seit, ich glaube, McFit war ja so die erste große Kette. Mhm. Ich glaube, seitdem ist das so ein Ding, dass das auch bei Frauen okay ist. So von der Gesellschaft akzeptiert, so mehr oder weniger. Ja. Aber sollen sie machen.
Wenn das nächste Mal Farid Bang in deinem Fitnessstudio ist, ne? Dann machen wir einen Videocall und dann läufst du einfach an dem vorbei und hältst dein Handy so und dann sag ich einfach nur: Stabil, Bruder, stabil! Einfach nur so das Verfahren.
Der Patient ist stabil.
Mal gucken. Also ich bin tatsächlich auch froh, wenn der Lockdown vorbei ist und ich bei mir ist das ja eher so das Schwimmen. Ich schwimme halt unheimlich gerne.
Und ich unheimlich gerne. Ich liebe Schwimmen. Ich glaube, es gibt auch, ich will, das ist jetzt mein letzter Klugscheißer, Klugscheißer-Ding hier für diesen Podcast. Ich glaube, es gibt keine Sportart, die so viele Muskelpartien anspricht wie Schwimmen.
Mhm. Ja. Bei mir ist das, wie soll ich das jetzt charmant ausdrücken? Ich habe dicke Titten.
Das war schon charmant. Ey, du hast echt ein schönes Dekoll. Du hast geile Titten, Mann.
So, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das ist halt, es geht halt auf den Rücken, auf den Nacken und so. Und Schwimmen ist tatsächlich sehr hilfreich. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht warum, aber keine Ahnung, vielleicht habe ich zu oft Titanic gesehen, aber ich lebe ohnehin so mit Tagträumereien. Und schwimme so durchs Wasser und stelle mir die absurdesten Szenen vor, wie ich gerade einen krassen Wettkampf irgendwie hinter mich bringe oder Jack versuche am Leben zu halten oder so. Also das, keine Ahnung, ich liebe das Schwimmen einfach. Das ist leicht und einfach und ich liebe es zu tauchen tatsächlich. Ich weiß gar nicht warum.
Tauchen ist für mich immer so ein bisschen so, so was Geheimnisvolles und du bist hier ganz alleine und das finde ich irgendwie cool, aber es kam noch nicht dazu, dass ich mal so eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken hatte.
Nee, ich auch nicht. Also jetzt nicht dieses Tauchen. Ich schwimme ja auch nicht im Meer. Ich finde das irgendwie eklig. Ich hasse es. Also am besten einfach so Heimbad oder Freibad oder so. Alles, was sauber ist, sozusagen.
Das hast du letztens erzählt. Das hat auch irgendwie was damit zu tun, dass du Fische hast,
ja,
meine ich.
Ja,
ne?
Ja, die Vorstellung da zu schwimmen, wo die Fische ekelhaft. Warum reden wir darüber? Ich will nicht darüber nachdenken müssen. Aber ich bin dann immer schwimmen gegangen in Rommerskirchen im Hallenbad, weil das so ein kleines Hallenbad ist und ich bin immer ganz früh morgens hingegangen, weil da nicht so niemand ist, außer ein paar Senioren. Bis mir dann irgendwann auffiel, immer wenn ich dann losgeschwommen bin, haben sie sich alle auf der anderen Seite versammelt und waren, nicht alle jetzt natürlich, ne, aber dann wurde auch mal getaucht und ich habe dann irgendwann realisiert, achso, ja, na klar, macht Sinn. Und dann habe ich mich...
Dann hast du angefangen, das Bikini-Oberteil auch anzuziehen.
Nein, da habe ich tatsächlich angefangen, da so ein bisschen drauf zu achten. Weil in meiner naiven Vorstellung haben Männer jenseits der 60 kein sexuelles Bedürfnis mehr. Haben sie doch, Leute. Sie haben es noch. Ja. Es sei ihnen gegönnt.
Natürlich, ja, klar. Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal fast ertrunken wäre, tatsächlich?
Lass uns über unsere crazy Stories reden, wo wir fast gestorben wären. Bitte fang an.
Als ich in Australien war, im Surfer's Paradise, das ist tatsächlich eine Stadt da. Mhm. Ist geil, oder? Die nennen einfach eine Stadt Surfer's Paradise. Wir sollten hier irgendeine Stadt Bierparadies nennen oder so. Wie geil ist dieser Name?
Dieses ganze Land ist ein Bierparadies. Ja, Bierparadies. Naja, willkommen im Bundesland der Biere.
Der Biere, ja. So. Das finde ich einfach mega geil.
An der niederländischen deutschen Grenze.
Ja. Auf jeden Fall eine mega geile Stadt. So stelle ich mir Miami Beach vor. Ich war nie da, aber so stelle ich es mir vor. Ein riesig breiter, schöner Strand dahinter. Wolkenkratzer, mega cool gemacht. Naja, auf jeden Fall, da waren wir dann schwimmen und da waren aber so rote Fähnchen, so von wegen, ihr dürft hier nicht schwimmen. Und ich dachte mir so, hä, die Wellen sind doch nicht hoch. Natürlich springe ich hier rein, ich bin ein guter Schwimmer. Das Ding ist aber, was du von vorne nicht siehst, die Wellen waren sehr dicht hintereinander gestaffelt. Das heißt, die rote Fahne war da, weil du nicht genug Zeit hattest, nach einer Welle aufzutauchen und Luft zu holen. Das hast du aber von vorne nicht gesehen. Also bin ich und mein walisischer Kumpel namens Ulf, sind wir da rein.
Shoutout
an, Grüße gehen raus an Olaf, hört bestimmt unseren Podcast in den Podcast-Charts in Wales. Auf jeden Fall bin ich dann rausgeschwommen und nach der ersten Welle merke ich schon so, jetzt war aber wirklich nicht viel Zeit zum Luftholen. Nach der zweiten war noch weniger Zeit und nach der dritten merke ich so, jetzt, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich halt getaucht und dann kam die erste Welle, hat mich so zum Drehen gebracht und so Schrauben, dass ich so überschlagen wurde. Und da habe ich so gemerkt, ja, Sascha, das war's jetzt. Lass dich halt treiben.
Hast du in deinem Kopf mit deinem Leben abgeschlossen?
Das Kuriose ist, ich habe tatsächlich in dem Moment an meinen verstorbenen Opa gedacht. Er hat mir nämlich Schwimmen beigebracht. Und ich habe mir so, ja, ist das wirklich, ich finde es nämlich auch witzig.
Was hast du in dem Moment gedacht? Ja, vielen Dank, Opa, wir sehen uns gleich.
Nee, es war mehr so ein so, oh, fuck. Fuck, er fühlt sich jetzt bestimmt schuldig, so, weil ich es ja nicht auf die Kette bekommen habe. So. Ja, und dann habe ich mich so gedreht, hatte auch schon Algen und Sand im Mund und alles. Und irgendwann habe ich es so an meinem Fuß gemerkt, hey, da ist der Boden.
Du bist so
und dann bin ich einfach aufgestanden, weil ich habe mich treiben lassen und dann war ich halt tatsächlich am Strand und dann habe ich so ein Loch gebuddelt, habe da reingekotzt, so wirklich diese ganzen Algen und Sand und habe mich einfach nur so blass hingelegt in die Sonne und da kam Olaf und meinte so sinngemäß, boah, voll die geilen Wellen, ne? Bist du auch durchgeschwommen? Und ich so, ja,
oh
genau.
Gott. Ach du Scheiße.
Ja, es war, ich habe es auch sehr ungern meiner Mutter danach erzählt.
Wie hat sie reagiert?
Nee, sie hat sich Sorgen gemacht ohne Ende. Meinst du, du gehst nie wieder schwimmen? Ja, genau, ich gehe nie wieder schwimmen.
Wie alt warst du?
Da war ich 2021, also es war 2012. Ja, 20 war ich.
Ich habe zum Glück nie so eine Erfahrung machen müssen, also dass ich das Gefühl hatte, ich gehe unter. Ich glaube aber auch, weil ich mich sehr sicher fühle so beim Schwimmen. Aber ich, als wir noch in Ostfriesland gelebt haben, sind wir immer an einen Strand gegangen. Ich weiß ja da gar nicht mehr, welcher Strand das war. Irgendwo in der Nähe von Aurich auf jeden Fall. Mhm. Also so ein See war das halt, ja. Ne? So ein künstlicher Strand, der dahin gemacht wurde. Und eines Tages habe ich noch sehr, sehr scharf in Erinnerung, bin ich mit meinen Eltern und mit meinen zwei kleinen Geschwistern hin. Wir sind da angekommen, es war im Sommer und wir haben nur richtig, richtig lautes Geschrei gehört und laufen da so halt hin. Und ich war halt ein kleines Kind, keine Ahnung, ich war vielleicht 9 oder vielleicht 8 oder so. Wir waren noch nicht so lange in Deutschland tatsächlich, kommen da an und sehen, oder ich habe dann realisiert, okay, da sind Leute, also Rettungsdienst war da, stellte sich raus, ein kleiner Junge ist ertrunken in diesem See und die hatten ihn da rausgezogen und das Schreien, das wir hören konnten, das war das Schreien der Mutter.
Oh wow.
Und das, ich habe das irgendwie als Kind schon, ich habe geschnallt, was los war, ich habe das schon begriffen, was mir noch sehr scharf in Erinnerung geblieben ist. Also erstens dieser Schrei. Ich wünschte, ich könnte ihn beschreiben, aber der war so, das hat sich gar nicht menschlich, also es klingt so blöd und ich meine das auch nicht respektlos, aber es hat sich wirklich angehört wie so ein Tier. Also als ob du konntest das nicht richtig identifizieren im ersten Augenblick. Ich muss komischerweise an so einen Hirsch denken. Also wie gesagt, ich möchte auch gar nicht pietätlos sein, aber das ging so richtig durch deinen ganzen Körper. Ja. Und als Kind habe ich das sogar schon gerafft. Und dann haben unsere Eltern, wir sind im Prinzip wieder umgedreht und sind nach Hause gefahren. Aber ich weiß, dass da überall Leute saßen und sich das angeguckt haben, wie diese Sanitäter, so riesige Bettlaken vor Mutter und Sohn gespannt hatten. Zwei Jahre später hatte sich rausgestellt, dass das Nachbarn waren von Freunden meiner Eltern, die sie so neu kennengelernt haben. Und das fand ich so merkwürdig, so einige Jahre später herauszufinden, dass es da zumindest dort diese Verbindung gab. Und, aber das fand ich wirklich schlimm. Also diese Situation dahin zu kommen, während eine Mutter gerade realisiert, ihr Kind ist irgendwie ertrunken, verstorben und das liegt da und sie stürzt sich da drüber. Das war nicht, dass ich das gesehen hätte. Wir haben es tatsächlich nur gehört, weil es so abgetrennt war. Das war voll skurril.
Finde ich auch übrigens, ich glaube, mit Verbrennen die schlimmste Art und Weise zu sterben. Es ist so, das war, wo ich mir so, da möchte ich mich auch gar nicht reindenken. Ich habe auch oft so, wenn ich tauche, was ja eigentlich mir Spaß macht, oft so diese Angstvorstellung, dass ich nicht mehr hochkomme, weil da irgendwie, weiß ich nicht, Gestein oder was weiß ich drüber ist und du mit dem Kopf nur noch unterm Meeresspiegel quasi bleibst sozusagen. Horror. Das ist voll die Horrorvorstellung. Ja. Auch so, wenn du durch so Glatteis durchbrichst und das Loch nicht wiederfindest. Boah, fuck, und es ist eiskalt, es ist wirklich eiskalt.
Meine Horrorvorstellung im Meer ist, dass ich einfach versehentlich in das Maul von so einem Riesenwal schwimme.
Loch Ness.
Mir ist schon klar, dass das wahrscheinlich niemals passieren wird, aber...
Zumal ja Wale eigentlich echt liebe und nette Tiere sind. Ne?
Ja, und vor allem schwimmen sie halt nicht 5 Meter vom Strandufer entfernt herum.
Und Fakt ist, die geilen sich auch nicht auf deine Titten ab unter Wasser.
Ich würde schwer hoffen, dass sie das tun.
Aber warte, jetzt fehlt deine Geschichte. Jetzt habe ich ja erzählt, wie ich fast mal gestorben wäre. Gibt es bei dir sowas?
Also so extrem, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte tatsächlich einmal im Auto. Es gab einmal eine Situation, da hatte ich ja vielleicht 1,5 Jahre lang den Führerschein. Ich bin schon von Anfang an gerne Autobahn gefahren. Hab damals noch, hatte so einen kleinen Renault Twingo und fahr mit einem Freund, der daneben saß, auf die Autobahn und war aber scheinbar nicht schnell genug und hinten nur... Fernlicht von einem LKW und richtig lautes Gehupe und ich, scheiße, tritt richtig auf Gas, aber dieser Wagen ist einfach nicht, der hat einfach nicht gezogen. Ja. Und ich war nur so, shit, was passiert jetzt? Und ich bin einfach straight durchgefahren, Was ist passiert? Der LKW ist dann einfach nach links gezogen und hat mich im Prinzip überholen müssen. Ist nochmal gut gegangen. Aber komischerweise kann ich mich an diese Situation sehr scharf erinnern. Vielleicht, weil ich nicht alleine war und fast dafür gesorgt hätte, dass der gute Freund von mir, der daneben saß, auch gestorben wäre. Aber es ist nochmal gut gegangen.
Krass.
Aber so richtig, richtig krass. Nee, nur so vor Peinlichkeit würde ich gerne sterben ab und an.
Hast du da ein schönes Beispiel?
Ja, viel zu viele, die ich hier jetzt auch nicht erwähnen sollte.
Echt?
Ja, kennst du das nicht, wenn etwas so krass peinlich ist, dass du in dem Moment lieber in Kauf nehmen würdest, dass dein Leben vorbei ist?
Nee.
Echt nicht?
Also ich kenne das nur, wenn du, weiß ich nicht, zum Beispiel, als Mann hast du ja Dinge zwischen deinen Beinen.
Was für Dinge?
Ein Hodensack und ein Penis, meistens zumindest.
Warum fällt es dir so schwer, diese Worte zu benutzen?
Weiß ich auch nicht. Und wenn es im Sommer halt warm ist und das mal klebt, dann, es gibt ja Leute, die greifen sich einfach rein und beheben das Kleben. Oh, das reimt sich. Und ich tue immer so, als würde ich mich dehnen.
Sascha!
So würde ich so meine Beine dehnen, so weißt du das. Aber es hilft den Gelenken und es hilft der Männlichkeit. Da unten im Sommer, wenn es warm ist.
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Apropos Männlichkeit, darf ich das Thema...
Wir springen ganz schön.
Ja, wir springen ganz schön, aber ich habe ein starkes Bedürfnis, das zu erwähnen und die Jungs da draußen, die uns zuhören, zu ermutigen. Ich habe gestern Abend diesen neuen Elias Mbarik-Film gesehen auf Netflix.
Was denn der?
Was wir wollten. Ach, da geht es um so einen unerfüllten Kinderwunsch von einem Paar. Ich fand den Film echt nicht gut. Also die Story hat mich einfach gelangweilt, um ehrlich zu sein.
Also keine Lockdown-Filmempfehlung jetzt gerade?
Nee. Ich musste mich echt quälen, den durchzuschauen, muss ich sagen. Einfach auch, weil das ein sehr vorhersehbar und bla bla bla. Aber darum geht es gar nicht. Ich war tatsächlich interessiert, Elias Mbarik in dieser Rolle zu sehen, der übrigens einen Niklas gespielt hat. Und es ging mal nicht darum, dass er ein Türke, ein Araber oder sonst irgendwas ist, was ich sehr erfrischend fand. Und das müsste noch viel, viel öfter passieren. Was mich wirklich motiviert hat, diesen Film zu gucken, Elias Mbarik trägt in diesem Film keinen Bart, sondern einen Schnauzbart. Einen Schnauzer, ja? So richtig 70er Jahre Porno-Style.
Es ist ja auch Movember.
Es ist Movember, richtig. Und ich muss sagen, es braucht diese Welt, dieses Land braucht viel mehr Männer, die den Mut haben, Schnurrbart zu tragen. Selbst wenn du scheiße damit aussiehst. Selbst wenn der dir überhaupt nicht steht. Ich finde dich automatisch unsagbar, unglaublich attraktiv, weil du den Mut besitzt, den Schnauzbart zu tragen. Und ich weiß nicht, ich finde es unglaublich sexy. Danke, Elias, dafür, dass du das getan hast. Ja. Eins muss ich über diesen Film allerdings sagen. Ich finde... Also die müssen einen Preis kriegen für den Sound. Einfach weil das so geil gemacht ist. Die haben mit ganz viel, also mit dieser Geräuschkulisse im Film, haben die ganz, ganz viel zum Storytelling beigetragen. So sehr, wie ich glaube ich kaum gesehen habe jemals in einem Film. Also ich fand das zum Beispiel bei Breaking Bad, bei der Serie immer richtig cool, dass natürlich nicht nur Kamera und Bild und Musik perfekt waren, sondern eben auch so der Sound. Das ist in dem Film ganz ähnlich, dass ich denke, boah, also der Film, ja, das kann man tatsächlich sagen, es lohnt sich, so als Medienschaffender oder vielleicht sogar Filmemacher oder Storyteller, einfach nur mal auf den Sound und auf die Geräuschkulisse, auf den Ton von dem Film zu achten.
Aber wollen wir ehrlich sein, keiner guckt sich einen Film wegen Sound an, oder?
Ja, naja, aber es bleibt einem schon im Gedächtnis. Ich fand das krass bei Interstellar. Da gibt es die Szene, wo die Rakete startet und ins Weltall möchte und fliegt. Und sobald die Stratosphäre durchbrochen wird, beziehungsweise diese Rakete im All ist, also ich saß im Kino, hab das gesehen, ich hatte das Gefühl, boah, der ganze Saal bebt, das ist so laut, als seist du in dieser Rakete und die Bilder und es war fast schon schwer, es war schon fast unangenehm und boah, bedrückend und irgendwie, ich hätte am liebsten, wäre ich aufgestanden, wäre rausgegangen und du siehst halt visuell, wie diese Rakete durch die Stratosphäre gerät und auf einmal, wird's leise. Weil es natürlich, dadurch, dass es da oben keine Atmosphäre gibt, im klassischen Sinne, gibt's ja auch, kannst du ja nichts hören, es gibt keine Geräusche. Und dass dir das so vor Augen geführt wird und vor allem, dass dir das akustisch so erklärt
wird. Dieser Kontrast auch.
Boah, das war wirklich ein Kino- und ein Filmerlebnis. Und man sollte Sound und Musik sowieso nicht, aber sorry, genau da.
Apropos Sound.
Ich voll gegen das Mikrofon. Man sollte das nicht unterschätzen, ja.
Nee, ach, absolut nicht. Nein, nur weil du, ich fand das nur so witzig, weil du eben gesagt hast, boah, der Film, guckt ihn euch bloß nicht an. Und dann, ja, aber der Sound,
ah, nee, ich
das meinte ich jetzt nur.
Ja, also, ich würde auch gar nicht sagen, guckt ihn euch nicht an. Ja, das war jetzt
Geschmackssache.
Ja, es war jetzt auch kein Film, der mich berührt hat. Mhm. Aber es ein Film von Elias Mbarik, den habe ich auch im Kino gesehen. Und der war sowas von krass phänomenal. Die Geschichte hat mich so weggehauen. Und zwar ist das der Fall Collini. Kennst du den? Das ist eine so krasse Story, das ist das war ein Buch von Ferdinand von Schirach. Mhm. Und ich möchte gar nicht allzu viel verraten, aber meiner Meinung nach war das bisher das Beste, das mit Elias Mbarik jemals rauskam. Ein faszinierender, ja, Drama, Krimi, irgendwas, Thriller. Also es ist unsagbar. Ich meine, das ist halt der Ferdi, wir kennen ihn doch alle, das ist schon bombastisch. Also den solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, der hat mich umgehauen.
Ja.
Ja, der ist phänomenal gut.
Mir fällt gerade gar kein direkte Filmempfehlung ein. Aber vielleicht noch im Laufe dieses Podcasts. Aber wo du eben angesprochen hast hier, türkischer Schauspieler und cool, dass er mal keine türkische Rolle und so bekommt. Krasser Sprung, aber irgendwie bin ich trotzdem deswegen drauf gekommen. BioNTech, der Impfstoff.
Ja.
Da muss ich sagen, also die beiden Vorsitzenden von BioNTech, also ist ja eine deutsche Firma, die beiden Vorsitzenden sind ja
Migranten.
Türken also beziehungsweise Menschen aus Deutschland mit türkischen Wurzeln, so rum.
Mhm.
Und da weiß ich jetzt gar nicht, scheißt man da auf die Herkunft, weil man sagt, ey, es ist einfach nur wichtig, dass dieser Impfstoff kommt und warum, also wir sollten ja auch nicht die Herkunft betonen bei Straftaten.
Mhm.
Dann denke ich mir aber auf der anderen Seite immer, ja, aber die ganzen Idioten, und es gibt ja auch Medien, dessen Namen ich jetzt mal nicht nennen will, die immer die Nationalität betonen, außer es sind Deutsche.
Richtig.
Und deswegen denke ich mir immer so, ja, aber vielleicht ist es doch gut, wenn man dann die Nationalität, man muss da nicht sagen, ach toll, sie sind Türken, sondern es einfach nur so beiläufig einfließen lässt. Kritisch wiederum sehe ich aber, dass irgendwie nur von dem Mann die Rede ist, obwohl die Frau mindestens genauso viel getan hat für diesen Impfstoff. Auch in der Bild-Zeitung wurde auch nur der Mann abgedruckt, bildlich. Da würde ich gerne einfach mal deine Meinung zu. Ich weiß nicht, hast du schon eine Meinung
dazu?
Ja,
habe ich tatsächlich. Also in einer idealen Traumwelt, wenn es nach meiner Wunschvorstellung gehen würde, dann würden wir überhaupt nicht darüber reden. Ich folge jemandem auf Instagram, der das, finde ich, sehr, sehr gut gesagt hat und sehr gut gemacht hat. Am Ende des Tages sind das zwei Menschen und zwei Mediziner. So hat er das, glaube ich, sogar ausgedrückt. Zwei Mediziner, zwei Menschen. Ist doch scheißegal, ob sie, ich glaube, weil er übrigens auch einen Migrationshintergrund, weil er scheinbar auch beobachtet hat, wie einige Türken dann, dass die beiden so sehr gefeiert haben, weil sie ursprünglich Türken sind, beziehungsweise türkische Wurzeln haben. Das wäre meine Idealvorstellung, dass das gar kein Thema ist. Aber, und das ist der Punkt, über den habe ich tatsächlich aber erst heute nachgedacht. Wir leben in einer Welt, wo Migration immer verbunden ist mit Nachteil haben. Wo eine Migrationsgeschichte oder auch eine Fluchtgeschichte bedeutet, dass du nicht dieselbe Bildung erfahren hast wie Menschen aus Europa zum Beispiel. Ja. Ne? Oder dass du da einfach benachteiligt bist. Das ist wichtig, dass man das weiß, weil es ist natürlich stellenweise so. Aber nochmal, das darf man auch nicht vergessen. Leute, das sind Menschen, die hier geboren wurden. Ja. Das ist nicht so wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, dass die jung nach Deutschland gekommen sind. Ich meine, ein bisschen was ist aus mir trotzdem geworden. Jede Geschichte und jeder Werdegang ist ja auch ein bisschen anders, aber das wäre meine Traumvorstellung.
Ja.
Aber wir leben nicht in einer perfekten Welt, ganz im Gegenteil. Wir leben in einer Welt, wo Polizisten ganz offensichtlich Leute aufgrund ihrer Optik rausziehen. Wir leben in einer Welt, wo Rechtsradikalität und Nationalismus an der Tagesordnung stehen.
Ja.
Und um dann nochmal das kurz einzuwerfen, das muss ich leider doch tun. Es gibt auch einen Unterschied, ne? Also nur weil du kannst stolz auf dein Land sein oder du kannst stolz auf deine Herkunft sein, dafür bist du nicht oder dafür musst du nicht ein Nationalist sein, also der Meinung sein, du und die Menschen, die auch in diesem Land geboren wurden, sind das Beste, das es gibt so weltweit. Das ist halt eine dumme Ansicht. Aber du kannst stolz darauf sein. Und ich finde, wir können kollektiv als Menschheit einfach mal stolz sein auf diese zwei Mediziner, die einen weiten Schritt für uns gegangen sind, um diesen Impfstoff herzustellen oder zu finden. Und das sollte das Thema eigentlich sein. Aber das ist einfach nicht so. Und wir müssen es betonen, dass sie scheinbar Migranten sind, damit Nicht-Migranten realisieren, dass es sinnvoll ist, Kinder von Migranten zum Beispiel den Weg in die Schule zu ebnen und sie nicht gleich abzustempeln, wie es ja auch bei mir passiert ist damals. Ne? Ich wurde ja, oder man hat mir oder meinen Eltern die Empfehlung gegeben, mich auf eine Sonderschule zu schicken, weil ich einfach noch nicht so gut Deutsch gesprochen habe.
Kenne ich. So. Also bei mir war es nicht eine Sonderschule und ich habe Deutsch gesprochen, aber ich habe auch...
Du warst einfach nur dumm.
Nein, tatsächlich nicht.
Nein,
warst du schon fertig mit deiner Geschichte?
Nee, ich muss mich korrigieren. Okay. Auf eine Sonderschule gehen natürlich keine dummen Menschen, sondern Menschen, die in der Regel
eine Lernschwäche haben oder
Haben oder wie auch immer einfach mehr Unterstützung brauchen. Das ist nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Aber ich will damit einfach nur sagen, oftmals gibt man Leute viel zu früh auf.
Ja, bei mir war es meine Grundschule.
Und danke Mama und Papa, dass ihr mich nicht auf eine Sonderschule geschickt habt, sondern auf eine Gesamtschule voller Ausländer.
Same here, bei mir war es eine Realschule. Meine Lehrerin hat mich damals für was anderes gerne gehabt. Ich weiß nicht, ob es eine Hauptschule oder eine Sonderschule gewesen ist. Ich war, das nehme ich eben genau nicht. Ich war ein spezieller Fall in der Klasse. Ich war der Einzige, der oben links in der Tischecke so ein Kästchen hatte, wo jeden Tag Smileys reinkamen. Wenn ich mich benommen habe, kam ein grinsender Smiley rein. Wenn ich mich nicht benommen habe, kam ein böser Smiley rein. Und ich war der Einzige.
Ey, diese deutschen Lehrmethoden.
Wo ich heute zurückblickend sagen muss, boah, nicht so cool. Irgendwie, ich weiß auch nicht, aber erst heute reflektiere ich irgendwie pädagogisch nicht so clever und das von einer studierten Pädagogin. Also ich
meine
weiß nicht,
Eltern,
ob das so.
Meine Eltern haben in der Schule Schläge kassiert. Wirklich wahr, ist einfach so.
Wie?
Ja, in Syrien. Da war
ach
das.
So, ich dachte jetzt in deiner Schule.
Nein. Nee, die haben in der Schule tatsächlich, also das war da nicht so unüblich. Na gut, meine Eltern sind jetzt von 55 und 64, also Jahrgang. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so überall so der Standard war, aber ich glaube ja auch hier in Deutschland war das nicht ungewöhnlich, wenn du dann auf die dann mal einer auf die Hände gekriegt hast oder sowas.
Früher ja.
Früher,
ich wurde
noch
mit Kreide beworfen. Wirklich. Ich hab und einen Schlüssel mit aller Kraft auf den Tisch, weil ich eingeschlafen bin.
Mir hätten sie am liebsten Schnitzel hinterher geworfen, wahrscheinlich.
Integrier dich!
Fress! aber ich, weißt du, dass du das erwähnst mit diesen lachenden und nicht lachenden Smileys. Ich frage mich tatsächlich auch oftmals, sind wir zu sensibel und müssen wir Kinder härter machen? Oder ist das richtig, dass man das macht, wie diese Lehrerin es getan hat? Oder macht das was mit einem Kind, wenn es am Ende des Tages dann diese Box, was weiß ich nicht, musstest du die Box lernen und dann die Lach- und Nicht-Lach-Smileys zählen?
Es mussten halt hauptsächlich lachende Smileys sein. Und mein Punkt ist gar nicht die Idee dahinter. Mhm. Hätte sie das mit allen gemacht, hätte ich kein Problem damit.
Warum
aber es war nur ich.
Warum? Nur mit dir?
Ich sag mal, ich war ein bisschen schwierig.
Warum?
Ich war nicht immer still. Hatte auch hier und da mal Aggressionsprobleme.
Du?
Aber auf der anderen Seite hatte ich aber auch irgendwie, ich hatte eine besondere Art und Weise, Freundschaften aufzubauen. Ich hatte zum Beispiel einen Schüler, der war nicht auf dem Kindergarten, hatte also so ein paar, ja, wie soll ich sagen.
Was, konnte er seinen Namen nicht tanzen?
Nein, er konnte einfach nicht so gut lesen und schreiben wie die anderen. Und ich habe mich tatsächlich nach der Schule, nicht der Lehrer, mit ihm da hingesetzt und habe das mit ihm zusammen geübt.
Oh, wie süß.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum, ich wäre jetzt gar keine Lorbeer
warum
dafür.
Warum hast du
aber
das getan?
Weiß ich nicht, weil er einfach ein Kumpel für mich war. Weiß ich auch nicht, warum.
Weißt du, was krass ist, Sascha? Du hattest von Anfang an die Seele, die du auch jetzt hast. Das muss ich
weiß
echt sagen.
Ich nicht. Und heute frage ich mich halt, warum hat die Lehrerin das nicht gesehen? Also warum, ich habe es ja nicht für sie gemacht, sondern weil ich es einfach schade fand, dass er der Einzige war, der Probleme mit
Lesen
und Schreiben.
Wie alt war sie?
Weiß ich nicht. Sie wird Mitte 30 gewesen sein oder so. Vielleicht auch Ende 20. Ich war ja zwischen 6 und 8. Es war auf der Grundschule. Kann ich ganz schwer einschätzen, wie alt sie damals war. Aber es wäre halt, also ich finde es halt Lehrer cool, die Schüler da anpacken, wo sie anzupacken sind. Jeder hat woanders sein Talent. Warum sieht man das nicht? Auf der anderen Seite liegt es vielleicht auch einfach an der Bildung des jeweiligen Lehrers. Es gibt bestimmt Schulen, wo darauf Wert gelegt wird und andere Schulen, wo einfach, ja, Hauptsache, die kommen danach irgendwie auf eine Gesamtschule.
Ich hatte tatsächlich auch nur eine Lehrerin, die hat sich unheimlich gut mit meinem Vater verstanden. Ich hatte immer das Gefühl, die flirtet mit dem. Und mein Vater ist so einer, der hat das natürlich auch schamlos ausgenutzt.
Grüße geht raus. Du hast alles richtig gemacht.
Wirklich, also das muss ich echt meinem Vater sagen. Das ist so ein krasser Casanova. Ey,
wenn nicht für die Tochter, für wen sonst?
Nee, das ging gar nicht so in die Richtung. Das war, er ist halt einfach, er ist wirklich optisch die arabische Version von George Clooney. Das trifft, glaube ich, auf sehr viele Araber zu, aber der wusste einfach damit umzugehen. Der hatte halt so einen gewissen Charme. Und ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass diese eine Lehrerin echt heiß auf den war. Also mir ist das auch als junges Mädchen schon aufgefallen. Ja. Ich habe das schon öfter auch erlebt mit meinem Vater, dass Frauen auf eine bestimmte Art und Weise auf ihn reagiert haben. Deswegen habe ich mir damals auch nichts dabei gedacht. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, Alter, ist das krass. Ich war halt dabei, weißt du? Ja. Ja, die Intention einer Lehrerin oder eines Lehrers kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Und vielleicht hast du da einfach eine abgekriegt, die sich gar nicht so sehr für dich, für Kinder generell interessiert hat.
Das kann natürlich sein. Aber ich muss auch sagen, meinen Weg geprägt, also wirklich mein Wissensdurst geprägt und überhaupt in mir geweckt, haben auch zwei Lehrer. Ja. Also deswegen, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie auf Lehrern rumtrampeln, das
Im
gar
Gegenteil.
Nicht.
Wir wollen deutlich machen, wie wichtig die sind.
Ich möchte nur auf diese einen Grundschullehrerin rumtrampeln. Weil die anderen in meiner Grundschule, die anderen Lehrer waren auch cool. Es war tatsächlich nur sie. Und das war ganz zufällig auch noch meine Klassenlehrerin.
Ich kriege tatsächlich jetzt mit 29 noch Geburtstags-SMS von meinen Lehrern. Shoutout an Herr Franken. Ich weiß ja nicht, wer noch so alles diesen Podcast hört. Ich bin mir sicher, da sind auch ehemalige Mitschüler dabei, die ich lange, lange Jahre nicht gesehen habe, aber mit denen man dann irgendwie auch aufgrund des Podcasts übrigens nochmal connected und die einen anschreiben und sowas. Und da habe ich mich tatsächlich auch sehr drüber gefreut, als ich diese Nachricht von ihm gekriegt habe. Ich war so dumm und habe aber nicht geantwortet.
Oh.
Weil das bin wieder ich, weißt du? Weil mich überfordert mein Handy auch manchmal einfach so krass. Und E-Mails und WhatsApps und dann Instagram. Und ich bin einfach nur froh, dass ich kein Facebook mehr habe, dass ich die Scheiße losgeworden bin. Aber Sascha, und da kommen wir, was für eine Überleitung. Ich wollte heute mit dir noch über ein anderes Thema sprechen. Und zwar über das Thema Twitter.
Twitter.
Ich habe einen Twitter-Account, aber den benutze und bespiele ich überhaupt nicht. Mhm. Ich habe eigentlich nichts außer Instagram, weil mir das sonst auch zu viel wird. Und ich will auch nicht den ganzen Tag am Handy hängen. Ich merke aber, Twitter ist gerade für uns Journalisten echt ein Muss. Ich habe aber gar keinen Bock. Eigentlich habe ich keinen Bock.
Auch nicht. Ich hab gehört, nichts ist filterbubbliger. Ich erfinde jetzt einfach mal dieses Adjektiv filterbubbliger als Twitter. Also es gibt, glaube ich, keine eigene Welt, die eigener ist als Twitter. Instagram ist ja für mich schon so, dass ich da so runterscrolle und mir immer so denke, warum sehen die ganzen Rechten das nicht? Ja, weil sie es nicht sehen. Ja. Es ist einfach, die sind in einer anderen Filterblase als ich.
Ja.
Und ich glaube, Twitter ist dann noch ein bisschen krasser.
Mhm.
Aber ich weiß es nicht, weil ich nicht da bin.
Nee, aber ich glaube, also wie gesagt, ich habe halt diesen Account, aber ich bin da einfach nicht drauf. Ich habe so ein bisschen Angst, von dieser ganzen Scheiße überflutet zu werden, die da scheinbar abgeht. Mhm. Und ich glaube auch, ich habe ein Suchtpotenzial in mir, das denke ich schon. Ich glaube, wenn ich einmal damit anfange. Aber seien wir ehrlich, Sascha, eigentlich müssen wir. Wir müssen. Aber ich will mich diesem Druck auch nicht hingeben. Und ich glaube, das ist das Tolle auch an unserem Podcast. Das ist das, was du auch gerade erwähnt hast. Man ist nicht so sehr in seiner Blase.
Ja.
Cashmo, letzte Folge, war ein gutes Beispiel.
Ja.
Aber wir haben auch so viele andere Beispiele und ich freue mich so sehr auf unsere nächsten Gäste. Es wird euch umhauen, es wird euch so berühren, das hat uns beide total...
Das haben wir sogar sprachlos gemacht.
Ja, es macht einen echt sprachlos und diese Geschichte hinter diesen Menschen ist beeindruckend und sollte eine Lehre für uns alle sein. Ich würde mich wirklich freuen, wenn gerade die kommende Folge... Wird es die kommende sein?
Ich glaube nicht.
Aber wir werden natürlich darauf aufmerksam machen. Ich bitte euch wirklich, euch das anzuhören, weil das ist was ganz Besonderes und das liegt uns echt am Herzen. Ich bin gespannt.
Ja, und ich erst.
Ja. Also Twitter nicht? Kannst du dir das nicht vorstellen?
Ähnlich wie bei Instagram habe ich halt die Schwierigkeit mit diesem, du musst jetzt was posten. Twitter kann man natürlich auch einfach nur zum Lesen und zum Recherchieren nutzen.
zum Recherchieren.
Ey, ganz kurzer Exkursion. Wie oft benutzt du die Ausrede, ich recherchiere gerade? Weil es ist ja, es gibt ja dieses, wenn du zum Beispiel am Handy, ich glaube, es ist nur das Handy. Wenn du am Laptop bist oder am Computer, siehst du ja immer so aus, als würdest du arbeiten.
Ja.
Am Handy nimmt dir das keiner ab.
Richtig.
Wenn du am Handy bist, dann arbeitest du nicht, du spielst.
Ja.
So, auch wenn du gerade arbeitest.
Ja.
Aber sehr oft ist es halt so, wenn meine Freundin zum Beispiel sagt, warum hängst du denn jetzt schon wieder am Handy? Dann sage ich immer, ich recherchiere gerade. Es ist halt eine Ausrede, die funktioniert halt für Leute, die so von der Medienwelt keine Ahnung haben, für die funktioniert das immer, weil du kannst ja irgendwas recherchieren.
Nee, meine, ich hab wirklich grandiose, tolle Ausreden und scheiße, jetzt werde ich mich hiermit verraten, aber ich gönne es euch, ja. Ihr müsst das einfach wissen, das macht den Job auch so viel attraktiver. Ich sag, ja, sorry, ich konnte nicht rangehen, ich war im Studio. Oder ich habe jetzt Sendung.
Das geht echt gut, ja.
Das geht sehr gut. Ja. Dafür musste ich dann aber auch Sendung haben, weil mir ist das schon ganz oft passiert.
Ich höre dich nicht. Ja.
Nee, du bist gerade nicht auf Sendung. Ich habe den Sender angemacht. So, shit. Aber das ist, hier und da funktioniert das und da bin ich immer sehr froh drüber. Und die Leute glauben ja auch, es ist sowas Heiliges, ja, in so einem Radiostudio zu stehen und oh mein Gott, ich darf sie nicht anrufen und bla bla bla. Meiner Mutter übrigens ist es scheißegal.
Grüße gehen raus.
Shoutout.
Warte,
ich muss auch noch eine Ausrede loswerden.
Okay.
Und die kennen alle, das ist weniger eine Ausrede, mehr ein Trick.
Mhm.
Und jeder Redakteur, der für einen Radiosender arbeitet, kann mir nicht erzählen, dass er das nicht schon mal gemacht hat. Mhm. Nämlich dieses, also du sitzt vorm Computer und du sagst, du hast Kopfhörer auf, natürlich mit Absicht. Und irgendjemand labert dich von der Seite an, irgendein Kollege, irgendeine Kollegin und du sagst, sorry, ich kann jetzt gerade nicht, ich höre was. So, und die Kopfhörer, und dann hebst du so eine Kopfhörerseite so ab, ja? Und dann sagst du, geht nicht, ich höre gerade. Und ich sage dir, 70% der Fälle, ich höre gar nichts.
Ich habe einfach keinen Bock auf dich.
Ich habe einfach keinen Bock gerade zu reden. Wobei das, ja, ich liebe euch, meine lieben Kollegen, das meine ich wirklich ernst, aber...
Ich mache das... Also diese Ausrede benutze ich jetzt nicht unbedingt immer, aber sobald du die Kopfhörer aufhast, sprechen die schon 50% weniger an. Mhm. Und das hilft mir einfach, wenn ich gerade konzentriert sein muss für etwas Spezielles. Dann ziehe ich sie einfach auf, auch wenn ich gar nichts hören muss.
Ja, das ist echt praktisch. Ne? Ich finde, egal welchen Job du hast, du solltest immer Kopfhörer dabei haben können. Ob du jetzt Arzt bist oder ob du Bauarbeiter bist, ob du beim Radio arbeitest, ob du im Finanzamt arbeitest. Oh, denen würde ich das echt gönnen. Ein
Finanzamt?
Ja, Kopfhörer und nichts hören.
Nee, Mann. Ich habe riesen Respekt vor diesen Menschen, die im Finanzamt überhaupt in Ämtern arbeiten.
Ich will das überhaupt nicht hören. Lass uns weitermachen. Nächstes Thema.
St. Martin. Ja, er hat noch mehr gemacht, als den Mantel zu halbieren. Aber ich muss sagen, ganz kurz, du wirst heilig dafür gesprochen, dass du deinen Mantel halbierst? St. Martin, du bist krass, wenn du deinen ganzen Mantel dahin legst. Es war ein Obdachloser, der hat gefroren. Ich weiß nicht, was ich schon als für Obdachlose getan habe. Bestimmt vielleicht mehr, vielleicht weniger als einen halben Mantel. Aber... Er wurde heilig für seinen halben Mantel gesprochen. Was ist das? Was ist das?
Ja, das ist so wie wenn du einen Baum pflanzt, aber auch nur zur Hälfte. Also, dass du den einmal so in der Mitte durchschneidest.
Und dann wirst du heilig gesprochen. Sankt Graf, Sankt Alhamdan.
Oh, das klingt voll gut.
Sankt Alhamdan.
Mhm. Ja. St. Alhamdan.
Ja.
Wie die Amerikaner mich ja gerne nennen. Mrs. Alhamdan.
Alhamdan. Nein, er hat ja bestimmt mehr gemacht, aber bekannt geworden ist er durch diese Mantelhalbierung. Und dann weiß ich nicht.
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist nur bekannt geworden, weil wir durch ihn sehr viele Süßigkeiten bekommen haben. Das ist der einzige Grund, dass dieser Mann bekannt war.
Ich meine, die Symbolik dahinter war ja das Teilen an sich, so dass man auch danach Obst teilt. Ich meine, beim hier Gripschen nennt man das ja, da gibt es nicht nur Süßigkeiten, sondern auch Obst. Mhm. Vor allem kriegst du ja irgendwie Mandarinen vor allem und ich glaube auch Nüsse und so ein Gedöns. Das ist ja auch alles cool.
Mhm.
Aber er hätte auch den ganzen Mantel dahin legen können. Also, na.
Ja,
St. Martin hört bestimmt diesen Podcast. Nächstes Mal leg einfach den ganzen Mantel dahin.
Können wir jetzt einmal kurz Shoutout an Eileen, Shoutout an Nicole. Beste Grüße. Ja. Wir denken an euch. Ja. Wir freuen uns riesig für euch. Wir freuen uns aber auch für die ganze Menschheit. Denn
Joe Biden ist Boss.
Richtig. Und wer uns hört, wird Eileen und Nicole vielleicht sogar noch in Erinnerung haben. Das sind die zwei Amerikanerinnen, die hier in Deutschland für die Demokraten gearbeitet haben und Wahlkampf geführt haben. Und Nicole schrieb mir tatsächlich einen Tag, nachdem klar war, Joe Biden wird der nächste Präsident der USA. Hey, we did it! Und ich freue mich riesig darüber, dass das jetzt passiert ist. Ich habe das Gefühl, Trump ist abgewählt, beziehungsweise bald nicht mehr Präsident und ein Corona-Impfstoff ist in Arbeit und die Welt ist gut. Und
Weihnachten kann kommen.
Weihnachten kann kommen, Bitches.
Wobei ich muss sagen...
Santa Baby. Entschuldigung.
Soll ich die
Britney Spears Imitation jetzt starten?
Ganz kurz, ich will noch einmal ganz kurz was sagen. Ich muss sagen, meine Euphorie durch diese riesig lange Hängepartie hat meine Euphorie, also wenn es wirklich wenn es direkt danach klar gewesen wäre, ja. Ich glaube, ich hätte auch kurz das Fenster aufgemacht, einmal kurz vor Freude gebrüllt. Aber dadurch war es mir so ein, ja, cool.
Ja, endlich, jetzt vorbei. Ja. Nee, aber darüber haben wir tatsächlich auch gesprochen. Ich habe mich auch so, ich habe die Wahlnacht verfolgt bis morgens, also nicht ganz morgens früh, ich weiß nicht, bis 3:30 oder sowas. Ja. Und da war eigentlich auch schon klar, dass es an dem Tag kein Ergebnis geben wird. Aber ich wollte es halt echt durchstehen. Ich habe darauf gehofft und habe auch auf diese Erlösung gewartet. Und nach wenigen Tagen, als dann klar war, Joe Biden hat es hinbekommen, dachte ich mir, krass, so fühlt sich vielleicht eine Geburt an, ja? Also so die Wehen.
Eine ganz schwere Geburt.
Ja, und die Wehen gehen los und du weißt so, okay, es passiert und ich werde gleich ein Kind haben und bla. Und dann passiert es einfach nicht und das zieht sich in die Länge und ist ermüdend und du hast keinen Bock mehr. Und ja, ich konnte leider auch das nicht so feiern, wie ich gedacht habe, dass wir es alle feiern würden. Es hat sich auch anders angefühlt als, also beziehungsweise im Vergleich zu Trumps Sieg damals von vor 4 Jahren. Ja, das war tatsächlich sehr traumatisch. Da bist du auf die Straße gegangen, hast direkt gespürt, so, was ist hier passiert? Ja. Und jetzt war es nur so, aber es fühlte sich schon ein bisschen danach an, als hätten wir gerade ganz kurz vor dem Untergang der Welt nochmal diesen Erdplaneten
gerettet. So kurz vor Arsch noch gerade so die Kurve gekriegt.
Ja, gerade noch so aus dem Wasser gekommen, um in deinem, bei deiner Geschichte zu bleiben.
Nochmal schnell die Algen und den Sand
gerade ausgekotzt. Gerade noch so ausgekotzt, richtig. Gerade noch so gekotzt.
Ich muss aber auch sagen, vielleicht ist deswegen die Euphorie nicht so krass geworden. Ich bin halt kein Biden-Fan, aber ich muss sagen, alles ist besser als Trump. Absolut. Also es ist kein klassisches Not gegen Elend, sondern einfach ein Hauptsache kein Elend.
Ja, man darf nicht vergessen, Kamala Harris wie auch Joe Biden haben in jeweils ihrer ersten Rede sozusagen, nachdem der Sieg klar war, und das ist historisch, in ihrer Rede haben sie zum Beispiel das Wort Systematic Racism benutzt, in ihrer, im Prinzip, na gut, es war jetzt keine Siegesrede im klassischen Sinne, aber das war die erste Rede von Madam Vice President und dem künftigen President, und die haben beide den strukturellen Rassismus in ihrer Rede erwähnt. Ja. Und das ist ein Signal, das ist auch ein Signal nach außen hin, im Sinne von, wir haben das auf dem Schirm und wir werden daran arbeiten und das ist nichts, was wir hier beiseite stellen.
Voll.
Und deswegen hoffen wir einfach auf das Beste. Ich glaube, wie du sagst, alles ist besser aus als Trump.
Und Kamala Harris, auch wichtiges Signal, finde ich, hat ja auch gesagt, ich bin die erste Frau in diesem Amt, aber ich bin nicht die letzte.
Exakt.
Und das ist halt auch ein wichtiges Signal an die Welt, was da möglich ist.
Lass uns doch mal eine Prediction raushauen. Wir müssen unsere Kategorien auch anbieten.
Yo,
es muss ja keine Prediction sein. Wie wär's mit Klischee-Busters? Ich fasse es nicht, dass wir es jedes Mal hinbekommen.
Warum sind alle Taxifahrer Ausländer? Und Männer. Das ist nicht nur ein Klischee gegenüber Migranten, sondern auch ein Klischee gegenüber Frauen.
Ja.
Ich saß, glaube ich, in meinem ganzen Leben, ich bin jetzt kein klassischer Taxi-Gast, ich fahre lieber mit der Bahn, aber ich saß, glaube ich, in meinem ganzen Leben genau zweimal bei einer Fahrerin, einmal davon auf Mallorca, da waren es tatsächlich mehr Frauen. Auf Mallorca mehr weibliche Taxifahrerinnen sozusagen. Mhm. Und in Deutschland fast auch immer ausländisch aussehende Menschen, also keine Weißen.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich liebe es, Taxi zu fahren. Ich liebe es, mit Taxifahrern zu reden. Ja. Je älter sie sind, desto besser. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Ich frage auch immer jeden Taxifahrer eigentlich dieselben Sachen. Was ist das Krasseste, was dir im Taxi passiert ist? Hattest du schon? Und komischerweise, ich glaube, es gibt keinen Taxifahrer auf dieser Welt, der nicht regelmäßig Kotze wegmachen muss.
Das kostet, glaube ich, einen Hunni.
Ja, das ist teuer, wenn du aber zu Recht, wenn du da das Ding voll kotzt, das wäre auch blöd. Stell dir vor, jemand kommt bei dir ins Büro und kotzt dir einfach neben den Schreibtisch, das wäre ja voll scheiße. Ja. Aber ich liebe es, Taxi zu fahren, und ich glaube, Ausländer, ich bin froh, dass es oftmals Ausländer sind. In Neuss, das ist ganz lustig, wenn ich in Neuss in ein Taxi steige oder irgendwo hier in der Ecke und ich möchte zu dem Sender, wo ich arbeite, ich setze mich rein und sage, ich möchte da und da und dahin, also ich sage dann den Sendernamen, und dann drehen die sich in der Regel immer um und sagen, sind Sie Raf Alhamdan? Ich so, ja. Ja, weil das macht mich auch sehr stolz, muss ich sagen. Die hören natürlich Radio und denen fällt mein Name auf. wenn ich dann die Sendung habe. Und die denken sich, gerade Alhamdan ist natürlich typisch arabisch, das wissen die meisten auch, also Araber sowieso, aber ich glaube auch so ist klar, dass es arabisch ist. Und ich merke richtig, die sind mit Stolz erfüllt, ne? Und das macht mich so glücklich, das macht mich selber stolz. Ja. Mann, ey, ich freue mich.
Mein letztes richtig tolles Gespräch im Taxi war tatsächlich das letzte Jahr Heiligabend. Mhm. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir jetzt so ein bisschen vorweihnachtlich aus der Folge rausgehen. Oh. Ich habe so eine Tradition mit ein, zwei Kumpels, wir treffen uns immer um 11 Uhr morgens an Heiligabend in der Brauerei auf der Bröckerstraße.
Sehr christlich.
Ja, aber es ist, wir schießen uns ja nicht ab. Wir trinken ein paar Bierchen, weil es sind auch alles Kumpels, die ich nicht so oft im Jahr sehe. Mhm. Und dann habe ich halt auf die Uhr geguckt und denke mir, fuck, mein Vater und so wartet quasi mit dem Essen, ich muss schnell nach Hause. Bin ins Taxi, er sagt, also ich meine, er wäre Türke oder Marokkaner gewesen, er sagt, frohe Weihnachten und ich so, dir auch. Er sagt, es ist schön, dass du das sagst. Ich so, ja, ich weiß, wenn ich betrunken bin, habe ich halt immer einen leichten Laberfluss. Und ich so, blablabla, und ich so, ja, ich weiß, für Muslime ist es auch ein Feiertag, zwar nicht der höchste, aber auch Jesus ist ja bei euch ein Prophet. Nicht bei dir, sondern bei dem Taxifahrer in dem Fall, ein Prophet.
Ja, wir teilen das Erzengel Gabriel zum Beispiel, also das Alte Testament gilt ja auch sozusagen. Das ist halt, aber weißt du, ich muss dazu sagen, ich kann verstehen, dass so ein Taxifahrer sagt, schön, dass du mir das auch sagst, aber ich glaube ganz, ganz viele, also meine Vermutung, viele Deutsche, die dann sowas sagen würden, wie oder die dann hören, frohe Weihnachten und die dann selbst zu einem Türken oder einem Araber sagen, die auch, entweder wie du, weil sie wissen was, oder einfach auch aus Höflichkeit, viele glauben vielleicht aber auch, nee, das tut man nicht oder das hören Muslime nicht gerne. Ne? Also ich glaube gar nicht, dass da was Böses hintersteckt, sondern im Gegenteil, vielleicht sogar oftmals auch was Rücksichtsvolles. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Sein,
ja. Ja, auf jeden Fall meinte dieser Taxifahrer, er kann halt Menschen aus dem Nahen Osten nicht verstehen, die auf Teufel komm raus nicht wollen, dass ihre Kinder irgendwas mit Weihnachten in der Schule zu tun haben. Und so, er meinte, es ist nicht unser höchstes Fest, aber es ist auch ein Fest. Lass sie doch mitwichteln, lass doch das und das und das mit denen machen, hat mir halt der Taxifahrer erzählt.
Aber es passiert, glaube ich, auch nicht so oft, dass Kids jetzt vielleicht einen Religionsunterricht nicht mitmachen, okay. Finde ich persönlich uncool, ehrlich gesagt. Also mein Vater hat mich auch gezwungen. Ich dachte, geil, Freistunde, weil ich keiner Religion angehöre. Nein, mein Vater hat gesagt, nee, du gehst in den Unterricht da. Und darüber bin ich auch froh. Ich habe auch echt viel mitgenommen, muss ich sagen, aber ich glaube auch, dass das Problem ein anderes ist. Es ist gar nicht so, dass muslimische, arabische, türkische Eltern irgendwie sagen, nee, die sollen bloß nicht mit so einem christlichen Quatsch irgendwie voll gelabert werden, sondern es geht denen vielleicht auch so ein bisschen darum, dass man vielleicht das eigene Kind nicht an eine andere Kultur verliert. Kann ich mir vorstellen. Weniger aus religiösen Gründen, eher so aus kulturellen Gründen. Und ganz ehrlich, wenn Nicht-Christen, Muslime respektieren, dass man in Deutschland natürlich Weihnachten feiert. Wir haben auch in Syrien, wir hatten den hässlichsten Weihnachtsbaum in Syrien, den du dir vorstellen kannst. Wenn wir das respektieren als Nicht-Christen oder Nicht-Religiöse, dann wünsche ich mir auch, dass diese Debatte endlich aufhört, wenn Muslime fasten zu Ramadan. Also habt doch bitte auch den Respekt, das nicht in Frage zu stellen. Eine Tradition, die es seit so vielen Jahrhunderten gibt. Leute, haltet euch mal ein bisschen zurück. Ja? Die Leute wissen schon, was sie tun. Genauso wie wir uns freuen und auch mit euch Weihnachten feiern. Ich liebe Weihnachten.
Ich wollte es eben schon gesagt haben, letztes Jahr waren wir ja mit dem Senderteam auf dem Weihnachtsmarkt, da kam dann so ein verkleideter Nikolaus und die Person, die sich am meisten gefreut hat, war Raaf Alhamdan und sie war nüchtern.
Ja, also du weißt, ich trinke nicht so gerne.
Ich hab also wirklich diese glänzenden Augen, dieses riesige Grinsen, ich denke mir so, toll.
Du weißt, ich habe eine Affinität für ältere Männer. Und er ist ungefähr 2000 Jahre alt. Also es ist total mein Beuteschema. Nee, ich freue mich aber auch. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, finde ich das so toll, dass da sich so ein Herr, in der Regel ist das ein älterer Mann natürlich, und auch wenn er Geld damit macht, ist doch scheißegal. Ich freue mich einfach, dass es diese Menschen gibt, die sich das überziehen und einfach die Leute so überraschen.
Die schwitzen wie Sau.
Ja, und vielleicht liegt es auch daran, als wir nach Deutschland gekommen sind, das allererste Weihnachten, da waren wir 5, 6 Monate erst in Deutschland. Mein Papa war ja vor uns schon hier und hat hier schon mal alles klar gemacht, Wohnung hin und her. Und dann das erste Weihnachten, da kamen Nachbarn, keiner von uns konnte richtig Deutsch sprechen. Also ich ohnehin nicht, meine Eltern natürlich auch nicht so gut. Und dann sind meine Eltern zu unseren Nachbarn gegangen. Man kannte sich noch gar nicht so richtig. An Weihnachten, an Heiligabend war das. Die hatten nämlich ein Foto geschossen von uns Kindern und den Nachbarskindern. Und meine Eltern hatten, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch nicht Geld und so eine Geschichten. Da haben meine Eltern so drüber und haben denen einfach nur dieses eingerahmte Foto geschenkt. So fand ich voll so süß. Jetzt im Nachhinein denke ich mir voll süß. Die Reaktion der Nachbarn war noch besser. Einige Stunden später kam der Mann nämlich verkleidet als Weihnachtsmann und hat uns Geschenke gebracht. Und das hat mich so gerührt. Und ich frage mich bis heute, woher hatte er, ich weiß ja auch nicht mehr, was er uns geschenkt hat, aber ich weiß noch, dass ich dann in meinem Pyjama stand und mich überkrass gefreut habe. Nicht nur, weil das sozusagen der Weihnachtsmann war. Und ich wusste auch nicht, dass das unser Nachbar ist. Ich habe das erst alles im Nachhinein so richtig verstanden, was da eigentlich abgegangen ist. Einfach, weil das mal seit Ewigkeiten ein Besuch bei uns zu Hause war. Weil in Syrien ist das normal oder in unserer Kultur, ne, dass du immer Besuch hast oder dass du auch zu Besuch bist. Und wir Kinder wurden auch nie ausgeschlossen. Ja. Hier in Deutschland ist das ein bisschen anders. Und das war so cool, dass mal wieder jemand bei uns zu Hause war, der nicht zur Familie gehörte. Das klingt voll traurig irgendwie. Aber ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Voll süß.
Shoutout an alle Weihnachtsmänner da draußen.
Ist so. Und an alle Nikoläuse. Aber die richtige Weihnachtsfolge kommt hoffentlich noch.
Ja.
Deswegen.
Da betrinken wir uns hoffentlich.
Ja, ja, müssen wir mehr. Wir wollten uns schon längst betrinken.
Ich brauche nur anderthalb Gläser Weißweinschorle und bin gut dabei.
Dann lass es jetzt mal.
Jolla Sascha, sag ciao.
Das war jetzt sehr abrupt.
Ich wollte nicht, dass du mir das
wegnimmst. Ja, nein, nein. Ciao.